So, liebe Gemeinde, liebe Geschwister, liebe Freunde, Gäste, es ist schön, eine volle Gemeinde vor sich zu haben. Und wir sehen dadurch, dass der Geist Gottes uns bewegt, dass wir zusammenkommen, vor allem heute an diesem besonderen Sabbat, wo wir auch den Bund mit Gott erneuern wollen. Das Abendmahl nennt man auch Erneuerung des Bundes mit Gott. Wir haben auch in der Lektion über Bund gesprochen über Bündnisse, die Gott auch mit seinem Volk geschlossen hat. Wir haben auch einen Bund mit Gott geschlossen. Und da kommen die Zeiten und die Situationen, wo vielleicht nicht so ganz nach dem Bund geht. Warum nennt man Abendmahl Erneuerung des Bundes? Das heißt, wir erinnern uns nochmal an das, was Jesus für uns getan hat. Und manchmal auch erinnern wir uns daran, dass wir tatsächlich schwach sind und dass wir Gott brauchen, jeden Tag aufs Neue. Ich möchte anfangen, diese kurze Predigt, sage ich mal so, vor dem Abendmahl, gerade mit diesem Gedanken, was wir als Losungswort bekommen haben, für dieses Jahr 2023. Wie lautet dieses Losungswort? Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht.
Ich hätte jetzt gleich eine Frage.
Bitte.
Was haben wir mit der evangelischen Kirche gemeinsam? Die evangelische Kirche hat denselben.
Echt? Liebe Schwester, das ist nicht auf meinem Konzept. Vielleicht später sprechen wir drüber, okay? Du bist ein Gott, der mich sieht. Von wem stammen diese Worte? Von der evangelischen Kirche? Oder?
Von der Hagar.
Wer war Hagar?
Hagar, das war die Magd von der Sarah.
Ja, genau. Okay.
Und nachdem die
Okay, okay, gut. Ich wollte nicht so tief gehen. Vielleicht, aber gut, dass du es gesagt hast. Da waren Familienverhältnisse ein bisschen anders als heute. Immer noch, wenn ich daran denke, denke ich an eine Frau, die eine Dienerin nimmt und bringt sie zu ihrem Mann und sagt, jetzt bitte zeuge ein Kind mit ihr. Also für unsere Verhältnisse ist es vielleicht nicht so leicht zu verstehen. Und tatsächlich, Abraham bekommt ein Kind, einen Sohn. Und da waren so keine guten Verhältnisse. Und noch was interessant ist, dass die Sarah dann, die Frau von Abraham, sagt, jetzt schickt sie fort mit ihrem Sohn. Das ist Abrahams Sohn. Das ist mein Kind. Und das ist auch irgendwie nicht nachzuvollziehen, was der Vater jetzt macht. Wir haben auch heute einige Väter, die nicht nach ihren Kindern fragen wollen oder so. Also all das hat die Sünde auf diese Erde gebracht. Aber die Hagar, die Dienerin, sie muss jetzt gehen mit ihrem Sohn in die Wüste. Sie hat kein Bleibe, hat nichts. Besondere Situation. Und in dieser Situation meldet sich der Engel Gottes und sagt, ich sehe deine Situation und ich lasse dich nicht alleine. Aber dann auch eine Aufforderung, du sollst zurückgehen und dich mit deiner Herrin nicht nur vertragen, unterstellen. Also irgendwie hat Gott manchmal auch eine Aufforderung für uns. Aber das ist eine bekannte Geschichte, vielleicht in einer anderen Predigt ein bisschen mehr. Ich wollte jetzt etwas aus dem Leben Jesu betrachten mit euch, weil wir heute besonders an Jesus denken und das, was er für uns getan hat. Das Motto bleibt, du bist ein Gott, der mich sieht. Vielleicht eine andere Person. Ich habe eine Person gesehen, die tatsächlich von Gott gesehen wurde, auch wenn er sich versteckt hat. Bitte, wenn ihr mit mir lesen wollt, wir lesen einen Text in den Text in Lukas Evangelium Kapitel 19. Da ist eine Geschichte beschrieben, eine Begebenheit aus dem Leben Jesu, die so bekannt ist, die auch die Kinder schon viel davon erzählen, von einem kleinen Mann, der Jesus sehen wollte und deswegen musste auf einen Baum klettern. Ich weiß, wir haben Kindergeschichte. Trotzdem möchte ich die nochmal lesen. Aus Lukas Kapitel 19, ab dem Vers 1. Und er ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilends herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie das sahen, murrten sie alle, also die Juden, und sprachen: Bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat vor dem Herrn und sprach: Siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist diesem Hause Heil widerfahren, denn auch er ist Abrahams Sohn. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Aus dieser Begegnung mit Jesus, möchte ich jetzt drei Punkte rausnehmen. Und wir bleiben bei diesen drei Punkten. Nicht die ganze Geschichte, wie es alles war. Das Erste, was ich betonen möchte, im Vers 5 steht: Und als Jesus an diese Stelle kam. Als Jesus an diese Stelle kam. Zachäus meinte, er hätte sich versteckt. Die Menschen waren nicht so ganz freundlich zu ihm, weil er ein Zöllner war. Er hat viel mehr genommen, als er das nehmen musste. Wenn er hier anbietet, ein vierfach zurückzugeben, ist vielleicht ein bisschen in diese Gedanken zu kommen. Vielleicht hat er vierfach mal genommen von den Leuten und jetzt möchte er zurückgeben. Also, er hat sich versteckt. Und er hat gedacht, jetzt sieht ihn keiner. Ist es nicht so, dass wir alle irgendwie ein Versteck haben? Irgendwie eine Stelle haben, wo wir uns verstecken wollen? Verstecken von anderen Menschen. Verstecken, es muss nicht alle wissen, was ich tue. Manchmal verstecken wir uns von uns selber. Viele versuchen, sich vor Gott zu verstecken. Aber Jesus kommt an diese Stelle. Und unsere Stellen, wo wir vielleicht unsere private Zone haben wollen. Manchmal habe ich auch gehört, dass jemand auch gefragt hat, was hat Gott mit meinem privaten Leben zu tun? Jesus kommt auf eine Stelle. Wenn wir uns von den Menschen verstecken, vielleicht haben wir Grund dafür. Es gibt auch viele Menschen, die uns stören. Es gibt auch viele, die in die Vergangenheit bohren und sagen, ja, du warst so und so oder hast das und das gemacht. Gott vergibt die Sünde, aber es gibt auch Menschen, die sehr schwer die Sünden vergeben. oder irgendwas vergessen, was du getan hast. Es gibt auch Menschen, die dich in deiner Gegenwart stören. Wenn ich alleine bin, dann habe ich meine Freiheit und am besten suche ich die Stellen, wo ich alleine bin. Vielleicht sind die Menschen neidisch. Vielleicht sehen sie, was du alles erreicht hast, wie du lebst. Es gibt so viel Neid in dieser Welt. Und ich muss auch zugeben, weil wir alle nur Menschen sind, auch die Adventisten sind nicht davor verschont. Wenn wir in die Kirche kommen und wenn wir jeden Tag oder jeden Sabbat uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, allein dieses Beschäftigen mit dem Wort Gottes wird uns nicht verändern, sondern der Heilige Geist muss Zugang bekommen zu unserem Herzen. Also es gibt vieles, was wir in dieser Welt, in unserer Umgebung erleben. Und ich möchte auch nicht so schwarz malen, es gibt auch gute Menschen. Es gibt auch viele gute Menschen, die dir auch helfen wollen, die tatsächlich dir eilen zu Hilfe. Wenn du an einer Stelle stehst, wenn du Hilfe brauchst und wir bemühen uns und es gibt auch solche Erfahrungen, die Menschen erlebt haben und gemacht haben mit Gott und mit ihren Freunden oder Geschwistern aus der Gemeinde. Es gibt eine Stelle. Jeder Mensch hat die Stelle. Zachäus, wenn wir zurück auf ihn kommen, er war neugierig. Er wollte Jesus sehen. Er hat so viel über Jesus gehört, erfahren, was er gemacht hat. Und jetzt hat er Glück, dass Jesus gerade hier in seine Stadt kommt. Und er geht vielleicht seine Straße. Und er muss ihn sehen. Neugierig auf Jesus? Neugierig auf die Bibel? Ich habe mit vielen Menschen gesprochen, die neugierig auf Jesus waren. Neugierig, was die Bibel sagt. Und es waren auch einige, die mir einfach so ganz offen, ehrlich gesagt haben, bitte, ich möchte mit keiner Kirche zu tun haben. Bitte, versteh mich. Ich möchte nur unabhängig von allem betrachten, was sagt die Bibel denn? Mich interessiert, was die Bibel sagt. Ich bin neugierig auf Jesus. Aber Kirche oder irgendwas interessiert mich gar nicht. Es gibt auch solche Leute. Und ich habe sogar auch Fragen bekommen, ist es möglich bei euch, mal eine Bibelstunde zu haben, aber nicht in die Kirche zu gehen? Natürlich ist es möglich. Wir haben auch, uns sind bekannt auch die Bibellehrbriefe. Man kann auch per Post so Fernkurs mit der Bibel machen. Du erfüllst die Fragen und schickst per Post und bekommst neue Lektionen und so weiter, damit die Menschen erfahren, was in der Bibel steht. Und wir Prediger bekommen manchmal Namen, sogar auch die Adressen von den Leuten, die aus unserem Gebiet hier bei der Stimme der Hoffnung die Bibellehrbriefe machen. Aber mit einer Warnung: bitte nicht gleich anrufen und bitte nicht gleich dorthin gehen. Sondern nur, dass ihr wisst und dass ihr für diese Menschen betet. Und das finde ich gut. Das heißt, nicht gleich. Es gibt Leute tatsächlich, die neugierig sind. Der Zachäus war einer von diesen. Aber trotzdem, Jesus kommt an die Stelle. Und das ist mein erster Punkt. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der an diese Stelle kommt in meinem Leben. Da, wo ich denke, dass ich vielleicht weit weg von allen bin, Jesus kommt an die Stelle. Ich komme zu meinem zweiten Punkt. Wenn Jesus an die Stelle kommt, im Vers 5 haben wir gelesen, nicht nur, dass er sieht, Nicht nur, dass er ein Gott ist, der mich sieht, sondern er ist ein Gott, der mich anspricht, der etwas von mir verlangt im Moment. Ich bleibe nicht versteckt. Ich bleibe nicht so, dass keiner merkt. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leute vielleicht hätten ihn nicht gar nicht oben bemerkt. Aber Jesus macht transparent. Er kommt, er bleibt stehen und sagt, Zachäus. Und dann alle Menschen, da waren alle ihre Blicke oben zu ihm. Kann sein, dass jemand ihn auch ausgelacht hat. So ein alter Mann klettert auf den Baum oder so. Keine Ahnung, so sprechen wir mit den Kindern, wenn wir im Religionsunterricht darüber sprechen. Aber er sagt, Zachäus, ich möchte heute dein Gast sein. Eine Überraschung. Komm schnell runter. Ich möchte heute in dein Haus einkehren. Oh nein, ein überraschender Gast. Jemanden, den du auf der Straße getroffen hast und dann will er zu dir nach Hause. Was machen die, was denken die Hausfrauen gleich?
Ich habe nicht genug gekocht. Hoffentlich ist es sauber genug.
Gerade das sind die Fragen, die uns beschäftigen. Wie sieht es bei mir zu Hause aus, wenn dieser prominente Gast jetzt zu mir kommen möchte? Es gibt tatsächlich solche Frauen, Hausfrauen, vielleicht auch Hausmänner, bei denen zu Hause ist immer tipptopp.
Echt?
Immer tipptopp. Du kannst kommen, in welcher Zeit du willst. Es ist immer aufgeräumt und immer sauber. Aber ich erlebe auch manchmal, wenn ich zu jemandem komme, dass jemand sagt, oh, bitte schau nicht rum. Ich habe nicht geschafft, das alles aufzuräumen. Kennt ihr das auch?
Ja.
Bitte schau nicht rum. Wie ist in deinem Haus? An dieser Stelle muss ich mal zu sagen, bitte kommt nicht in mein Arbeitszimmer. Oder meldet euch davor. Dann würde ich alles aufräumen. Denn es gibt so viele tausend Sachen, die ich jetzt mache. Und der ruft dann und der. Und manchmal liegen da Blätter und diese Sachen und diese Sachen. Und dann muss ich, oh, jetzt muss ich weg. Und so stehe ich auf und gehe. Und bleibt alles so, wie es ist. Und wenn ich zurückkomme, weiß ich genau, hier ist dieses Blatt, hier ist dieser Vertrag, hier ist alles, weiß ich da. Aber ich habe eine sehr fleißige Frau. Gut, dass sie heute nicht da ist. Und sehr oft komme ich nach Hause und mein Schreibtisch, mein Arbeitszimmer ist so aufgeräumt. Und dann sage ich, oh nein, dann brauche ich viel Zeit zu suchen, wo die Blätter sind. Sie hat sehr gut aufgeräumt, aber ich musste fragen, wo ist das? Hier war das und hier war das. Ich wollte damit sagen, wir sind so, manchmal fühle ich mich wohl, wenn es so in Unordnung bleibt. Also ihr merkt, ich bin auch ehrlich, manchmal. Aber es gibt tatsächlich Leute, bei denen alles in Ordnung zu Hause ist. Nur, wenn Jesus sagt, ich möchte in dein Haus einkehren, denkt er an die vier Wände, an den Boden, an den Tisch oder denkt er an etwas anderes? Ich möchte in dein Haus kehren. Er denkt an ihn persönlich. In das Haus deines Herzens möchte ich einkehren. In das Haus deiner Gedanken. Ich möchte einkehren in das Haus deiner Gefühle. Unsere Gefühle sind Gott nicht unbekannt. Und nicht, dass Gott nicht sich interessiert für die Gefühle, für die Bedürfnisse, die ich habe. Jesus möchte einkehren zu mir in mein geistliches Haus. Ihn interessiert nicht, ob mein Schreibtisch gut ist oder nicht. Er kann mir helfen, Kraft geben, Ideen geben, um ein gutes Leben zu haben. Aber wenn er zu Zachäus sagt, ich möchte in dein Haus einkehren, dann will er ihn sehen und ihm helfen. Aber eine Frage, wenn du Jesus zufällig auf der Straße treffen würdest und er sagen würde, ich möchte jetzt zu dir in dein Haus, komm, wir gehen. Ich weiß nicht, es gibt auch welche, die sagen würden, oh nein, es ist einiges durcheinander in meinem Haus. Denn wenn etwas durcheinander ist, das ist ein Zeichen, dass etwas nicht in Ordnung ist. Und Jesus möchte gerade das in Ordnung bringen, das, was nicht in Ordnung ist. So, komme ich zu meinem dritten Punkt. In Vers 6 lesen wir, und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Was macht er jetzt? In einem Augenblick stellt er alle Dinge seines Lebens in Ordnung. Wir können auch sagen, jetzt fällt mir ein Bild von unserem Haus, von unserem Wohnzimmer, als unsere Enkelkinder da waren. Und natürlich, die waren 6 Jahre, 7 Jahre und sie haben so viele Spielzeuge und Autos und Puppen und alles Mögliche, weil sie bei uns waren. Und hier sollen sie mal spielen. Und wenn sie spielen, da haben wir ein bisschen Ruhe. Und die Eltern auch. Und es ist alles so durcheinander. Und das noch genommen, und das noch genommen. Und alles, was die Kinder sehen oder was die Eltern sehen. Auf einmal war alles auf dem Boden. Vielleicht kennt ihr das. Jemand von euch hat auch Enkelkinder oder Kinder. Oder hat Kinder gehabt. Es ist so. Mir geht es nur um das Bild. Und dann sollen die Kinder schlafen gehen. Es ist schon Zeit. Alles ist so geblieben. Und da sagen wir als Oma und Opa, ihr könnt jetzt schlafen gehen. Wenn ihr jetzt im Bett seid, dann räumen wir das auf. Oder? Macht ihr auch so? Und das haben wir auch gesagt. Da kommt die Mutter, unsere Schwiegertochter, und sagt, bitte nicht, kommt ihr zwei her. Wir räumen das zusammen auf. Und ich gehe, nein, ich wollte, nein, komm es hier. Und du, deine Sachen, was du durcheinander gebracht hast, ist bitte alle in diese Kiste, kommen dieses Spielzeug, in diese Kiste kommt anderes. Und sie wollte nicht lassen, dass die Kinder schlafen gehen. Ich dachte da, ja, ach, lass die Kinder gehen. Ich mach das nachher. Aber die Kinder sollen auch lernen. Im übertragenen Sinne, manchmal ist etwas, was in unserem Leben auch unordentlich ist. Das ist die Sünde. Zachäus weiß genau, was er getan hat. Er weiß genau, wo seine Dinge nicht in Ordnung stehen. Die Sünde ist da. Er lebt in Sünde. Wenn ein Mensch in der Sünde lebt, vielleicht ist ihm bequem, in der Sünde zu leben. Aber er muss wissen, du lebst in der Sünde. Du lebst nicht nach dem Willen Gottes. Deine Sachen sind durcheinander alle. Interessant, dass der Teufel auf Altgriechisch, wie die Bibel geschrieben wurde, ist das Wort Diabolos. Und Diabolos bedeutet Durcheinanderbringer. Wenn wir in irgendwelchen Wörterbüchern suchen. Diabolos, Durcheinanderbringer. Das ist jemand, der alles durcheinanderbringt. Vielleicht wollen wir Ordnung in unserem Leben. Wir wollen alles ordentlich haben. Aber dann kommt eine Macht, und bringt mich dazu oder macht alles durcheinander. Was ist die Sünde? Definition der Sünde. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 4. Die Luther-Übersetzung ist an dieser Stelle, die Sünde ist Unrecht. Und das ist keine gute Übersetzung. Ich habe Luther-Bibel, ich bin sehr zufrieden, aber es gibt ein paar Stellen in der Luther-Bibel, Revision 84, eigentlich nicht gut wiedergegeben. Schlachter sagt, die Sünde ist Gesetzlosigkeit, wie du gesagt hast. Und hat mich sehr gefreut in der Bibel, Hoffnung für alle, die eigentlich nicht gut geeignet ist für ein tiefes Bibelstudium. Aber an dieser Stelle sagt die Hoffnung für alle, wer sündigt, lehnt sich gegen Gott und seine Gebote auf. Denn die Sünde heißt, Gottes Gebote missachten. Was für eine gute Wiedergabe. Was ist die Sünde? Die Sünde ist mit Missachten der Gebote Gottes. Mir ist es egal, ich habe mein privates Leben. Und dann ist im Leben vieles durcheinander. Und Zachäus, allein dieser Blick Jesu, der Blick Gottes, wenn wir sagen, du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist nicht bedrohlich. Es ist nicht so, dass Gott achtet auf dich, was du machst. Und wenn du etwas machst, was ihm nicht gefällt, dann zack, gegen die, auf die Finger oder auf den Kopf. Das mag Gott nicht. Der Blick Gottes ist nicht bedrohlich für uns. Aber Gott möchte dir helfen, in deinem Leben Ordnung zu bringen. Und nicht das Zimmer so zu lassen, ganz voll Unordnung. Zachäus, in diesem Moment ein Blick von Jesu, ein Aufruf von Jesu, komm runter, ich möchte in dein Haus kommen, war genug. In einem Augenblick hat sich vieles bei ihm getan. Und dann sagte er dieses Wort in Vers 8, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Ist das normal, was er hier gibt? Wenn er 1000 Leute betrogen hat, sage ich mal so, das ist sein Beruf, das ist seine tägliche Arbeit. Und wenn er jetzt jedem vierfach zurückgibt, und noch dazu eine Hälfte von allem, was er hat, den Armen. Er kann das gar nicht halten. Deswegen sage ich, vielleicht war das so, dass er jetzt sein Gewissen hat gearbeitet, dass er immer vierfach mehr genommen hat. Und jetzt möchte ich jedem, von dem ich vierfach mehr genommen habe, ihm auch wieder zurück. Das wäre für mich logisch. Aber das ist, steht noch in der Bibel. Sondern nur, dass er gesagt, ich gebe vierfach zurück. Und Jesus ist sehr, wie soll ich sagen, zufrieden. Zachäus hat seine Bekehrung erlebt. In diesem Moment. Und dieser Moment der Bekehrung und dieser Moment der Begegnung mit Jesus, ein Moment, wo Gott dich sieht, ist der Moment der Bekehrung. Es gibt viele Menschen, die vielleicht mal hinausschieben. Ja, ich habe es vor, aber ja, wenn der Zachäus gesagt hätte, ich wollte dich mal sowieso mal einladen zu mir, aber bitte nicht jetzt. Jetzt muss ich noch das und das und das machen und so weiter. In der Bibel lesen wir über einem Wort heute. Heute, wenn du seine Stimme hörst, Hebräerbrief, sei nicht so mit Steinen im Herzen, sondern folge den Ruf. Denn wer weiß, ob du morgen das nochmal hörst. Zachäus weiß genau, jetzt ist die Gelegenheit für ihn. Jetzt wird Jesus zu ihm kommen. Ob diese Gelegenheit nochmal kommt, weiß er nicht. Aber jetzt. Und er überlebt, er macht eine tolle Bekehrung. Interessant, wenn wir auf Jesus schauen, zwei Dinge hat Jesus gemacht. Jesus schaute auf ihn, Gott ist ein Gott, der auf mich schaut. Gott ruft ihn auf und der Mensch verändert sich. Jesus hat keine drohende Predigt gehalten. Er hat nicht hier gepredigt über Endgericht und das wird so und so sein. Überhaupt nicht. Jesus hat auch nicht gepredigt, dass dieser Prophet das gesagt oder diese oder Geist der Weissagung oder keine Ahnung was noch. Er hat das nicht gepredigt. Er hat den Menschen nur in die Augen angeschaut. Und wenn Gott dich anschaut, das verändert dein Leben. Das bringt viele Dinge auf richtige Stelle. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und dann spricht Jesus das letzte Wort. Und das ist eine Verheißung Gottes, das ist der Höhepunkt, dass das letzte Wort in meinem Leben, in deinem Leben, Jesus gehört. Jesus soll das letzte Wort sagen. Und was sagt Jesus? Vers 9. Heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Und das ist Wort von Jesus. Und ich bin mir sicher, dass wir alle dieses Wort hören wollen. Dass Jesus auch dir sagt, heute ist dir Heil widerfahren. Heute hast du dein Leben in Ordnung gebracht. Wir haben auch in der Lektion gesprochen, nicht, dass Gott uns rettet mit allen unseren Unordnungen und Sünden. Zachäus, Hauptsache Jesus ist bei dir und so, lass so alles, wie es war. Nein, es kann nicht so weitergehen. Wenn du Jesus aufnimmst in dein Herz, dann ist dein Leben in Ordnung und soll auch so bleiben. Und er hilft dir, dass es so bleibt. Ihr Lieben, wir haben heute Abendmahl. Und wenn wir Abendmahl haben, dann denken wir an Jesus. Auf einer Seite an sein Opfer, an das, was er für uns getan hat, an sein Blut, das er für uns vergossen hat. Wir haben auch Symbole vor uns. Das Brot, ein Zeichen, er sagt selber, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Den Wein, Traubensaft, wie auch immer, unvergoren, ist auch ein Zeichen für sein Blut. Und in diesem Erneuerung des Bundes mit Jesus nehmen wir ihn neu auf. Nehmen wir sein Blut symbolisch in uns. Und wir treffen Entscheidungen und sagen, lieber Gott, danke dir für die Zeit, die du mir jetzt gegeben hast. Erneuere du mich. Hilf mir, dass ich viele Dinge in Ordnung bringe, die nicht auf richtige Stelle stehen und dass ich dich aufnehmen kann in mein Herz. Möge Gott uns segnen, dass wir auch heute diese Erfahrung mit Gott machen, dass wir ihm danken für sein Opfer, für sein Blut, für das, was er für uns getan hat und auf der anderen Seite ihn bitten, dass das nicht an uns vorbeigeht, sondern dass das in uns auch Früchte bringt, die wir brauchen für unser Leben. Wir wünschen uns allen Gottes Segen, wenn wir heute dazu kommen, dass wir Jesus symbolisch zu uns nehmen. Amen.